D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Leute, hier ist was los, also die ganze Woche schon, die ganze letzte Woche schon, war ja hier alles voller Bond, wie ihr wisst, die Deutschlandpremiere von Spectre in Berlin. Und als wir das gerade halbwegs überstanden hatten jetzt am Wochenende, ging es nahtlos weiter mit Mockingjay Teil 2, dem großen Finale von Die Tribute von Panem. Da war ich gestern den ganzen Tag in Sachen Interviews unterwegs und da ist morgen dann auch schon wieder sogar die Weltpremiere in Berlin, weil ja viel in Berlin gedreht worden ist. Also anders gesagt, es ist zwar erst Dienstagabend, für mich fühlt sich's aber definitiv nach Freitag an. Insofern entschuldigt vielleicht den kleinen Wochenendmut, in dem ich heute Abend schon bin. Ein paar Tage zu früh vielleicht. Spectre, natürlich großes Thema heute Abend bei uns, der neue Bond-Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Wir gucken rein gemeinsam in den Film und das machen wir im Radio natürlich mit den Ohren, das Reingucken in den Film. Dazu haben wir Barbara Broccoli, die Produzentin, die seit einigen Jahren schon die Chefin von James Bond ist, die das Sagen hat in der Produktion dieser Filme, mit der werden wir sprechen und mit der deutschen Stimme von James Bond 007, mit Dietmar Wunder, der kommt heute Abend vorbei, ist unser Gast. Dann haben wir außerdem noch den lieben Kollegen Marcel Emmel, der hat gestern was extrem Merkwürdiges erlebt, wird davon erzählen. Es gab plötzlich einen sehr ungewöhnlichen, sehr spontanen Termin, den er besucht hat, erzählt er nachher von. Und Inga Hinkamp hat die Filmnews der Woche, also insofern, ne, dieses mit dem Freitagsfeeling heute schon am Dienstag, ich glaube, so ganz weit hergeholt war das nicht.
D-Radio Wissen.
Was ist los, James? Es gibt nicht einen Menschen beim MI6, der nicht darüber spricht.
Und über was genau wird gesprochen?
Darüber, dass Sie in Mexiko einen Schritt zu weit gegangen sind. Dass Sie erledigt sind.
Und was glauben Sie?
Ich glaube, Sie fangen gerade erst an.
Nicht nur Miss Moneypenny macht sich Sorgen um 007 James Bond, sondern das gesamte MI6, inklusive Bond-Boss M, auch hier im neuen Film Inspector, wiedergespielt vom ehemaligen Lord Voldemort von Ralph Fiennes. Es ist eine Szene im Film gewesen, die nach einer gigantischen Eröffnungssequenz spielt, nämlich dieser Sequenz in Mexiko, in der Bond offensichtlich jemanden jagt. Das ist das, was wir sehen. Es ist eine Szene, die sehr aufwendig gedreht worden ist in Mexico City, die das gesamte Fest der Toten nachstellt. Ihr wisst, das ist dieses berühmte mexikanische Fest, wo sich die Menschen alle diese weißen Masken ins Gesicht malen. Riesenvolksfest. Tausende von Statisten hat Regisseur Sam Mendes da initialisiert, um diese Szene überhaupt drehen zu können. Bond kommt wieder zurück nach England, hat auf eigene Faust in Mexiko gehandelt, kriegt deswegen auch massiven Ärger beim MI6 und es ist eigentlich keinem so ganz genau klar, was Bond in Mexiko wollte. Wir wissen nur, er hat eine Nachricht aus der Vergangenheit bekommen, die wühlt ihn ziemlich auf und die lässt ihn diese Suche antreten, über die er auch seinen engsten Vertrauten erstmal nicht besonders viel erzählt. Spectre, das ist der Nachfolger von Skyfall, dem bisher erfolgreichsten Bond aller Zeiten, hat über 1,1 Milliarden Dollar eingespielt. Da ist es natürlich nicht ganz einfach, dieses Erbe anzutreten und ich fand, dass man das dem Film ein bisschen anmerkt. Es wird also versucht, noch mehr Handlungsstränge zu streuen, es wird versucht, eine eierlegende Bond-Wollmilchsau hier ins Kino zu bringen mit möglichst viel Action, mit möglichst viel unterschiedlichen Handlungen, mit möglichst viel Schnitzeljagd. Also es geht von Mexiko über London und über Rom, dann bis nach Österreich. Bond muss einzelne Teile dieses Puzzles zusammenfügen und er trifft dabei immer wieder auf Stichwortgeber, auf nicht mehr. So zum Beispiel auch in Italien auf diese Dame hier, mit der etwas passiert im Film, naja, was jetzt nicht ganz so ungewöhnlich ist für einen Bond-Film, ne?
Wenn Sie jetzt nicht gehen, sterben wir zusammen.
Ich kann mir schlimmere Tode vorstellen.
Dann sind Sie offensichtlich verrückt, Mr.
Bond. James Bond.
Gehört natürlich dazu, dass er es mindestens einmal im Film sagt, wie er heißt. Erst den Nachnamen, dann den Vornamen, dann wieder den Nachnamen. In Rom erfährt er von dieser Witwe eines Mafiosi, den er sogar selbst zur Strecke gebracht hat, dass die Geheimorganisation Spectre etwas Großes plant. Da will Bond sich einschleusen und trifft auf weitere Leute aus seiner Vergangenheit. In erster Linie sind es, muss ich aufpassen, weil ich nicht zu viel erzähle, in erster Linie hat es zu tun mit den Bösewichten und dem, was die gemacht haben in den ersten drei Filmen, die Daniel Craig als Bond gedreht hat. Also Casino Royale, Ein Quantum Trost und Skyfall. Das fusselt sich alles hier in Spectre zusammen und am Ende trifft er dann quasi auf, ja, auch den muss es geben, nicht nur die Bond-Girls, auch den Bond-Bösewicht muss es geben. Und ich verrate euch nichts Neues damit, wenn ich euch sage, dass es niemand Geringeres als Christoph Waltz ist, dem er dann letztendlich gegenübersteht.
Information ist alles.
Oder nicht?
Zum Beispiel dürftest du inzwischen wissen, dass das Doppel-Null-Programm offiziell tot ist. Weshalb ich mir meine Gedanken mache, wieso du gekommen bist.
Also, James, wieso bist du gekommen?
Um dich zu töten.
Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben.
Tja, das ist eine Frage der Perspektive.
Ich gebe euch den guten Tipp, wenn ihr euch den neuen Bond-Film Spectre angucken wollt, dann lest im Netz möglichst wenig darüber. Denn es gab einige Kollegen, ich möchte sie eigentlich gar nicht Kollegen nennen, sondern sagen wir lieber Arschnasen. Es gab einige Arschnasen, die in der vergangenen Zeit gespoilert haben, wen genau Christoph Waltz in diesem Film spielt. Das ist doof, wenn man das vorher weiß. Also guckt da ein bisschen, wenn ihr im Netz was lest, speziell wenn es um Christoph Waltz geht. Dieser Spoiler ist mittlerweile weit verbreitet und wenn man den schon kennt, bevor man in den Film geht, dann wird man dieser Überraschung beraubt. Das ist nicht besonders schön. Mich hat gleichermaßen geärgert, dass Waltz dieser Rolle, persönliche Meinung von mir, nicht wirklich gerecht wird. Er ist der Bond-Bösewicht, das wissen wir, und als solcher war er mir einfach zu soft, zu lushy. Er setzt zu sehr auf die Wirkung seiner Ruhe, die er ausstrahlt, was in anderen Rollen brillant ist, ganz ohne Frage und auch gut gepasst hat. Ein Bond-Bösewicht, der nicht wirklich vom tiefsten Herzen her böse und durchtrieben ist, finde ich, passt da nicht besonders gut hin. Also, kurze Zusammenfassung des Films. Es ist eine verworrene Geschichte, die viele Einzelteile versucht zusammenzufügen. Es ist ein Bond-Film, der einen Abschluss bildet. Nochmal mehr ein Verweis darauf, dass Daniel Craig eventuell nach diesem Film wirklich nicht weitermacht, denn dieser vierte Film schließt die ersten drei Filme, die er gedreht hat, ab. Es gibt einige gute Szenen und darunter natürlich auch Szenen wie diese hier. Eine wirklich sehr gut choreografierte Kampfszene in einem Zug mit einem von, ja, einen der Handlanger des Bösewichts, eine Szene, die gut choreografiert ist, auch sonst kann man der Action im Film nichts Böses nachsagen, das ist alles sehr gut gelöst, ansonsten ja, halbe Stunde weniger hätte es auch getan, 2,5 Stunden sind sehr viel und diese vielen Handlungsstränge, die man versucht hat, da zusammenzufügen, sind meiner Ansicht nach einfach ein paar zu viel gewesen. Trotzdem natürlich immer noch, wie jammern hier auf hohem Niveau, ist es ein unterm Strich sehenswerter Film geworden, zumindest für Bond-Fans, die werden da mit Sicherheit reingehen und auch begeistert sein. Mein Fazit am Ende war aber tatsächlich, so gut wie Skyfall ist er nicht. So, das ist mein Urteil. Das hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Heute Abend natürlich mit einem gewissen Fokus auf Spectre, dem neuen Bond-Film, der am Donnerstag auch bei uns in den Kinos startet. In England hat er aktuell schon sämtliche Rekorde gebrochen. Erfolgreichster Filmstart aller Zeiten. Erfolgreicher sogar als Skyfall. Da ist man sehr gespannt, ob es vielleicht der zuschauermäßig größte Bond-Film aller Zeiten wird. Deswegen hatte ich auch das Glück, eine wirklich sehr gut gelaunte Barbara Broccoli zu treffen. Die Tochter von Albert R. Broccoli, der seinerzeit Anfang der 60er sein gesamtes Vermögen investiert hat, um diesen ersten James-Bond-Film 007 Jagd Dr. No mit dem Sean Connery in der Hauptrolle zu produzieren. Jetzt mittlerweile seit 1996 macht es ausschließlich die Tochter Barbara Broccoli und mit der habe ich natürlich auch viel über speziell diesen Daniel Craig gesprochen, der doch so anders ist als alle Bond-Darsteller vor ihm. Und sie hat nochmal erklärt, warum sie sich ganz bewusst damals, 2006 für Casino Royale, warum sie sich für genau diesen britischen Schauspieler Daniel Craig entschieden haben.
I think you'll see that, you know, over the past four films, the, you know, the evolution of Bond through the Daniel Craig portrayal, he can take the character anywhere. And I think that this film in some ways is a closing of a chapter, but I think it also is a springboard for another film, hopefully with Daniel Craig.
Yeah. Ja, natürlich steckt Barbara Broccoli ihre Hoffnung genau da rein, dass Daniel Craig seinen Vertrag erfüllt. Er hat ursprünglich für 3 und dann nochmal für 2 Filme unterschrieben, also für insgesamt 5 Filme. 4 sind es jetzt gewesen. Sie sagt auch, ja klar, dieser 4. Film, der schließt schon ein gewisses Kapitel, aber sagt sie, er macht natürlich auch die Tür auf für ein neues Kapitel, das sie gerne mit Daniel Craig schreiben würde. Ob er es denn letzten Endes macht oder nicht, steht ja im Augenblick noch in den Sternen. Ich habe sie dann nochmal ganz explizit gefragt, ob das nicht auch ein bisschen gewagt sein kann, nach den Bonds, die es vor Daniel Craig gab, die eigentlich nur von Modell zu Modell, von Schauspieler zu Schauspieler ein bisschen justiert worden sind, aber dieser Typ Bond ist ja über Dekaden wirklich sehr ähnlich bis nahezu gleich geblieben. Und mit Daniel Craig 2006 haben sie einen Bond ins Kino gebracht, der ganz anders war als alle seine Vorgänger, der viel in sich gekehrter war. Das Gentleman haben sie ihm fast komplett weggenommen, stattdessen ihm mehr Menschlichkeit gegeben, indem er auch Fehler und Schwächen hat. Und das war sehr interessant, denn auf diese Frage, ob das nicht wirklich sehr gewagt gewesen sei, Bond so radikal zu verändern mit Daniel Craig seiner Zeit, hat sie mir eine 2-minütige Antwort gegeben. Also einen wirklichen Abriss von Sean Connery bis heute. Und den fand ich so spannend, dass ich euch den tatsächlich auch in 2-minütiger Länge vorspielen möchte.
I think Bond really created that. You know, the Bond films really created that. I mean, when you look in Dr. No, the villain shoots into the pillow. It wasn't Bond inside, it was a pillow. And then Bond shoots him. And he says, you've had your 6. And he empties his gun into the villain. I mean, that, for a first film in 1962, a British guy who's a spy, it was mind-blowing, you know. So I think, you know, he was, you know, an anti-hero back then. I think Sean started that, and each actor who's taken on the role has made the character their own, has fit with the times. You know, Sean was Cold War, dark, black humor. And then, you know, George, even though he did one film, I mean, that story was very powerful, and Bond loses his wife and he cries, you know, Bond cries at the end of that movie. And then Roger came on and took a very different departure with the role, you know, but it was the 80s where it was all conspicuous consumption and, you know, it was a different mood in the world. And then I remember when I started producing these with Goldeneye, I mean, I remember very clearly everybody saying, oh, who needs Bond? You know, the walls come down, the world is at peace, there are no more villains, there's nothing to fight anymore. Well, who needs James Bond? And it turned out that, you know, the world was more dangerous than ever, you know, because it's a much more shadowy world. The villains are not so clearly defined. And so, you know, Pierce's interpretation was a mixture of the darkness and the lightness. And then, of course, we had 9/11, and the world changed dramatically again. And it felt like we needed to go back to a tougher Bond. And also we had by then the rights to Casino Royale. So it gave us the opportunity to redefine Bond for the 21st century. And, you know, choosing Daniel, he was, you know, the right guy. I mean, he's made the character very believable, very real in a slightly heightened reality.
Wahnsinnig interessant, was diese Frau zu erzählen hat, die Bond tatsächlich seit damals kennt, seit ihr Vater die ersten Filme produziert hat und sie es irgendwann von ihm übernommen hat. Und sie sagt, ja klar, Bond ist letzten Endes immer ein Resultat des jeweiligen Zeitgeistes gewesen, so wie wir Bond gesehen haben, so wie Bond damals in die Welt gepasst hat. Und sie sagt, klar, die rasanteste Entwicklung hatten wir einfach in den letzten Jahren, auch was die neue Art von Kriegssituationen auf der Welt angeht. Da hat sie 9/11 angesprochen, die neue Art von Informationsgesellschaft durchs Internet angeht, da mussten wir auch Bond tatsächlich komplett neu definieren. Redefine Bond, so hat sie das genannt. Über Daniel Craig, mit dem sie, wie gesagt, sehr glücklich sind und hoffen, dass er weitermacht. Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und ich habe euch ja ihn persönlich versprochen. Und wenn ich verspreche, dass er persönlich da ist, dann kommt er natürlich auch. Guten Abend, Bond.
Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schön, hier zu sein heute Abend.
es funktioniert einfach. Weißt du, deswegen mag ich Radio so gerne. Dietmar Wunder, unser Gast heute Abend in eine Stunde Film. Schön, dich hier zu haben.
Ist schön, hier zu sein, wirklich.
Sag mal, immer in den letzten Jahren, wenn ein neuer Bond mit Daniel Craig in der Hauptrolle rausgekommen ist, dann hast du nicht nur im Synchronstudio gut zu arbeiten gehabt, oder?
Es ist wirklich interessant, dass wir in letzter Zeit, auch gerade die wir so viel synchron machen, durch so eine Möglichkeit auch in die Öffentlichkeit kommen. Also dass wir dann auch wirklich, wie ich jetzt hier bei dir sitze, die Möglichkeit haben, auch über unseren Beruf zu reden. Dass es halt wirklich auch diese Einheit Bild bzw. Bildstimme, Gesichtsstimme in Deutschland ja wirklich eine ganz eigene Kultur entwickelt hat über lange, lange Zeit. Und von daher habe ich jetzt wirklich alle Hände voll zu tun mit ganz, ganz tollen Projekten, mit ganz vielen spannenden Dingen und zum Beispiel jetzt wie so ein Interview auch. Ja.
Ich finde das ganz interessant, diese Entwicklung zu betrachten, denn meinem Gefühl nach ist es tatsächlich eher mehr geworden. Also ist synchron die Arbeit, die ihr macht, synchron Schauspiel, das Spiel mit der Stimme vor einem Mikrofon, während ihr euch original Bild anschaut dazu, tatsächlich eher interessanter geworden und das, obwohl doch wir Deutschen eigentlich immer mehr Englisch sprechen. Kannst du dir das erklären?
Also was ich glaube, also meine Herangehensweise an Synchron ist immer die, dass ich sage, eine dir fremde Kultur, eine dir fremde Sprache können wir durch das Synchronisieren mit einem dir vertrauten Maß an Sprache beziehungsweise wohlklingendem Sprache, die du selbst kennst, einfach kannst du das näher bringen dem anderen, beziehungsweise fühlst du dich wohl, wenn du zum Beispiel jetzt einen Bollywood-Film nimmst und der deutsch synchronisiert ist mit Shah Rukh Khan, dann deswegen ist der, glaube ich, auch hier so angesagt, beziehungsweise so erfolgreich, dass du sagst, es ist ja etwas, was ich kenne, was ich verstehe, obwohl es jetzt nicht darum geht, kann man gut genug Englisch oder nicht, sondern dass man sagt, es ist mir vertraut und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Herangehensweise an einen Film, dass man nicht ständig irgendwie lesen muss, den Untertitel, sondern du lehnst dich zurück und guckst wirklich, lässt dich in diese Filmwelt reinfallen und das ist in den letzten Jahren, da hast du vollkommen recht, wirklich mehr geworden, wie ich finde. Auch überhaupt diese Live-Events, dass man Hörbücher vorliest, also Live-Lesungen, Hörspiele, Live-Hörspiele oder auch Drehbücher live vorliest vor Publikum. Ich glaube, diese Sehnsucht nach vielleicht etwas Neuem an Event, an Stimme, was steckt denn dahinter? Ich glaube, das ist vielleicht einer der Gründe dafür.
Wir kennen das gerade hier aus Berlin natürlich massiv, auch durchaus angeheizt über Oliver Rohrbecks Lauscher-Lounge mit den Live-Hörspielen, die wahnsinnig gut besucht sind, regelmäßig ausverkauft sind. Ich denke dann oft, das muss doch vielleicht für einen Synchronsprecher nochmal so dieses i-Tüpfelchen sein, wenn du das, was du normalerweise im stillen Kämmerlein machst, wo dir nur der Regisseur auf der anderen Seite ganz genau zuhört, ob du lippensynchron bist, ob du es Ton betriffst, wenn man das tatsächlich auch mal dann vor Publikum zeigen kann, von dem man direktes Feedback kriegt.
Also ich finde, ich mache in den letzten Jahren wirklich viele Live-Lesungen und auch Moderation und sowas. Und du hast vollkommen recht, das macht so einen Spaß, weil da komme ich ja letztendlich her. Ich komme ja von der Bühne.
Eben.
Und Theaterspielen ist das eine. Macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß oder vor der Kamera stehen. Aber mit der Sprache an sich, genau wie du sagst, vom Synchron oder auch von Hörbüchern plötzlich live vorzutragen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch das einfach, einfach darzustellen, wieder nach vorne zu gehen. Und das ist sehr schöne Möglichkeit. Und es ist auch natürlich unheimlich toll, die unmittelbare Situation mit dem Publikum zu erfahren. Gerade bei Lesungen, gerade bei Live-Hörspielen und sowas. Ja.
Ich glaube, es war ein Zitat von dem lieben Kollegen Andreas Fröhlich, den wir aus den 3 Fragezeichen kennen und den wir unter anderem als Synchronstimme von Edward Norton kennen. Der sprach mal von körperlosem Schauspiel.
Hat er wieder wunderbar gesagt. Stimmt, Andreas, da hat er vollkommen recht. Körperloses Schauspiel, ich sage auch immer ganz so Kino oder Schauspiel für den Kopf letztendlich, weil ich stelle mir genau, wie man sich das, also die Rolle existiert ja schon im Synchron. Ja, also wenn jetzt meinetwegen der Schauspieler, den ich synchronisiere, den gibt es ja schon, der hat ja etwas gespielt und ich versuche natürlich dann authentisch nachzuempfinden, was er denn gespielt hat, beim Hörbuch und beim Hörspiel genauso. Und dann spiele ich es mit der Stimme und körperlos nach, beziehungsweise im Kopf, das Kino vielleicht. Ja.
Ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz, weil das ist ja Radio, was wir machen, die Leute können nicht sehen, was ich sehe. Wenn ihr die ganze Zeit schon, wenn ihr es sehen könntet, würdet ihr sehen können, dass ich Dietmar Wunder aufs Handgelenk starre, weil ich diese Frage jetzt stellen muss nach den ersten 5 Minuten. Ist es die Uhr aus dem aktuellen Bond-Film und trägst du sie zu Promozwecken oder ist es deine?
Es ist meine. Nein, es ist so, dass ich ein wunderbares Event in Österreich hatte im Zusammenhang mit einem Juwelier und da war es so, dass sozusagen diese Uhr da auch war und die ist schon schick.
Aber ich muss keine Angst haben, dass wenn du irgendwo drauf drückst, die 60 Sekunden runterzählt und dann explodiert.
Das werden wir gleich sehen.
Bei der ersten falschen Frage hört ihr, dass ihr nichts mehr hört. Dietmar, ganz viele von euch, so auch du, macht natürlich nicht nur einen Schauspieler im Film für uns auf Deutsch hörbar, sondern da gibt es mehrere. Und bei dir frage ich mich zum Beispiel immer, wie ist eigentlich die Strecke von Daniel Craig zu Adam Sandler?
Also für mich ist es so, es ist ganz toll, dass es anscheinend fürs Publikum funktioniert. Dass es wirklich so ist, dass die Leute sagen, Adam Sandler, wenn ich jetzt mit Leuten rede, das ist so toll. Und dann Daniel Craig. Und es ist ja als Schauspieler für mich ein Fest, diese beiden unterschiedlichen Charaktere bedienen zu dürfen. Und ich versuche es immer so zu beschreiben, wir sehen ja als Synchronschauspieler wirklich die Originalschauspieler. Und wenn ich Daniel Craig sehe, wie er steht, wie er guckt, wie er von der Mimik her spielt, dann rutscht meine Stimme in das Timbre meines Stimmvolumens in die Richtung von Daniel Craig, der dann unaufwendig spielt und auf den Punkt gebracht und auch gar nicht so emotional spielt. So. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich jetzt Sandler sehe, Adam, dann steht er da, der lächelt immer so ein bisschen und redet dann halt so ein bisschen etwas anders und versucht es zu beschreiben. Und dann rutscht mein Stimmvolumen und meine Mimik dann in seine Richtung. Und das passiert dann. Und wenn es dann fürs Publikum funktioniert, umso schöner, ja.
Absolut faszinierend, wirklich. Also allein das jetzt so in der kurzen Sekunde, ja, tatsächlich, dass es ein Programm ist, was ihr dann in dem Fall abruft.
Genau, es ist wirklich so, dass wir natürlich angesteckt durch das Original, aber das würde ich sagen, das ist mein Handwerkszeug, die Schublade, nicht jetzt Schublade im Negativen, sondern Schublade, wo ich sage, das ist aus meinem Stimmvolumen dann halt der Bereich, der dann dahin gehört, im Zusammenhang natürlich mit dem Original. Ja.
Unser Gast heute Abend in eine Stunde Film, Wunder, Dietmar Wunder. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass jemand wie Daniel Craig, der an sich schon ein interessanter Schauspieler ist, facettenreicher Schauspieler ist, natürlich auch für dich als Synchronsprecher nochmal ganz anders an Gewicht gewinnt, in dem Augenblick, wo er für Bond unterschreibt. Weil das ist doch schon noch, also ich meine, du bist ja in dem Sinne, bist du ja jetzt im aktuellen Fall, bist du ja nicht die Stimme von Daniel Craig, sondern du bist die deutsche Stimme von Bond.
Stimmt, wenn du es so sagst, hast du recht, das stimmt. Also es ist für mich wirklich, ich bin ja Junge, genau wie du, ja. Und natürlich ist es verdammt cool zu sagen, ey du, ich habe was damit zu tun mit dieser Synchronisation Daniel Craig alias James Bond. Und ich bin ja damals Schauspieler geworden oder wollte Schauspieler werden als Jugendlicher, weil ich Connery als Bond gesehen habe. Und deswegen ist es für mich so, dass der Kreis sich natürlich schließt. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, diese Interpretation von ihm dann ins Deutsche zu übertragen, wo du sagst, klar, du bist jetzt die deutsche Stimme von James Bond irgendwie. Und das, ja, das spielst du nach, das ist schon toll. Ja.
Wie war das, als du das erste Mal im Studio gestanden hast und wirklich, das ist ein bisschen Klischee-Reiterei jetzt, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, müssen tapfer sein, zum ersten Mal wirklich gesagt
Satz,
hast.
Ne? Natürlich. Du, Bond, ganz ehrlich.
James Bond.
Das war unglaublich. Das war wirklich so. Ich wusste, es war, glaube ich, der zweite Drehtag bei Casino Royale, wo wir dann diese Szene gedreht haben oder aufgenommen haben. Und natürlich, du
mit. Er sagt es spät im Film.
Er sagt es ganz am Ende erst. Mhm. Und du, es war ein Fest. Es war wirklich, das ganze Studio war wirklich aufgeregt, weil wir sagten, es ist Filmgeschichte, was wir sagen. Dieser Satz ist Filmgeschichte und ich durfte ihn sagen. Und es ist so, für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, wie Synchron funktioniert, der Film ist ja in ganz viele Dialogfetzen, sogenannte Takes, unterteilt. Das heißt, diese kurze Szene, dieser kurze Clip, wo er auf der Treppe steht im Casino Royale und diesen Satz sagt, das wurde eingetaked. Ich habe mir das im Original angeguckt vom Timing her und alle, die Cutterin, der Regisseur, ey, ist das jetzt super, jetzt kommt er. Das habe ich in einen Satz erstmal verpasst. Das war erstmal schon, als Einstatt dachte ich so, okay, und alle lachten und dann, okay, gut, gleich nochmal. Zweites Mal, Aufnahme kommt, ich sage den Satz wirklich mit Gänsehaut. Für mich war es wirklich so, wow, Film. Und drehe mich um zum Regisseur und sage, okay, was machen wir jetzt? Er so, nee, du, wunderbar, nehme ich. Ich so, wie? Aber da müssen wir doch jetzt dran arbeiten. Dann meinte er nur, wahrscheinlich hast du den 40 Jahre lang geübt, den Satz. Aber es war schon echt erhebend. Es war schon ein tolles Filmerlebnis, muss man echt sagen. Ja.
Mein Lieblingssatz aus Casino Royale ist diese kurze Reaktion auf den Barkeeper, ja, dieser Satz, sehe ich aus, als ob mich das interessiert.
Ja, ja, ja. Das
auf
ist
die Frage.
Gerührt oder geschüttelt, ja, genau, geschüttelt oder gerührt. Und ja, dann dieses, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren. Das ist einfach, das war auch so rausgeschossen, wo ich dachte, das macht Spaß als Schauspieler, ja, natürlich auch, dann umzusetzen. Ja.
Wann war der Zeitpunkt, wenn du dich zurückerinnerst, an dem du gemerkt hast, mit dieser Stimme muss ich doch irgendwie Geld verdienen lassen?
Interessant, so habe ich nie gedacht, aber weißt du, es gab wirklich einen Moment. Ich war irgendwann, es war Anfang 20, ich bin ja ausgebildeter Optiker, ich habe also einen ganz anständigen Beruf gelernt.
Jungen lernen was Anständiges.
Ja, genau, Jungen, genau. Und bin dann irgendwann, aber habe immer so nebenbei noch ein bisschen Theater gespielt und Unterricht genommen und ich bin irgendwann durch einen Schauspieler, mit dem, den ich kennengelernt hatte, ans, das war das Schlosspark-Theater, nee, nicht Schlosspark-Theater, Renaissance-Theater. Der kannte den Dramaturgiechef und da hatte ich dann vorgespielt und der meinte, ja, interessant, wissen Sie vor allem eins, Sie müssen irgendwas mit Ihrer Stimme machen. Und da zu dem Zeitpunkt, da war ich Anfang 20, Mitte 20 oder sowas, da hatte ich noch gar nicht groß geplant, mit der Stimme was zu machen. Ich wollte Schauspieler werden, aber nicht bewusst mit Stimme. Und dass ich das dann letztendlich, weil er gesagt hat, machen Sie was mit Ihrer Stimme, hat sich da noch gar nicht so rauskristallisiert. Ich weiß, als ich dann auf der Schauspielschule war und Theater gespielt habe, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dieses Synchron, weil einige Kollegen hatten das schon gemacht, hat mich immer fasziniert. Und dann hatte ich Theater gespielt, der Jedermann, also hier in Berlin, unter Brigitte Grotum, und da war ein Kollege, Wolfgang Ziffer, und da habe ich gesagt, du machst Synchronregie, ich würde gerne mal zugucken kommen. Und dann sagte er, nee, du kommst nicht zugucken, du machst gleich mit. Und dann hatte er zu der Zeit eine Serie, die hieß Happy Days, synchronisiert, und dann kam ich das erste Mal, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, rein, hatte einen stotternden Studenten synchronisieren müssen, was wahnsinnig schwer war, und hinter mir saßen alle die jungen Cracks, weißt du, die alle das schon konnten, und ich so, oh Gott, und was mache ich hier? Aber die Arbeit an sich hat mir vom ersten Tag an so einen Spaß gemacht, und dann fing, glaube ich, die bewusste Faszination mit der Stimme an, wo ich sagte, du, das habe ich immer sehr gerne gemacht, neben den anderen Sachen, Theater spielen und drehen, aber dieses Fach mit der Stimme arbeiten, bis heute hat sich eigentlich immer mehr rauskristallisiert, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht und was es an unterschiedlichen Sachen auch gibt, die man damit machen kann.
Hast du so eine Art Geheimrezept? Kannst du das Nähkästchen mal aufmachen für Leute, die sich fragen, so wie zum Beispiel ich auch, wenn Daniel Craig jetzt als Bond, wenn der in der Szene rumbrüllen muss, weil der wütend ist oder was auch immer, und das ist nicht so ein One-Take, was sofort im Kasten ist und du musst es vielleicht 20, 30 Mal machen, wie kriegst du es hin, dass du hinterher weiter im Studio sprechen kannst, ohne vollständig heiser zu sein?
Das ist, da hast du recht. Die Frage ist berechtigt. Zum Beispiel Casino Royale, diese Folterszene, als er auf dem Stuhl sitzt. Das war ja wirklich so, das war rhythmisch sehr schwer. Der hat ja existenziell geschrien, das musste ich auch. Ich würde sagen, dass ich natürlich auf mein Handwerkszeug vertraue, dass ich weiß, ich kann die abstützen, die Stimme, aber es darf nie, genau wie du sagst, unecht klingen, dass man jetzt meinetwegen ich mit Stütze spricht und dass danach das klingt künstlich, sondern ich muss schon existenziell am Minimum mitgehen. Und dann ist sicherlich einfach die Technik über die Spracharbeit über die Jahre, dass ich sage, okay, bis zum bestimmten Level darf ich gehen, trotzdem soll es authentisch klingen, aber wenn ich mich jetzt zu oft überschreie, dann wird es schwierig und dann muss man echt aufpassen, weil genau wie du sagst, dann habe ich das Problem, dass ich die nächsten 2 Wochen nicht arbeiten kann. Ich würde sagen, das ist das Handwerkszeug einfach auch dabei.
Eine Frage noch zum Schluss. Wenn Daniel Craig keinen weiteren Bond mehr machen sollte, wie traurig ist dann Dietmar Wunder?
Also ich kann ihn total verstehen, wenn er sagt, du pass auf, es gibt noch andere Projekte, ich will noch andere Figuren spielen, andere Rollen und sowas. Also ich als Kollege, Schauspielerkollege, würde sagen, natürlich kann ich total nachempfinden. Ich finde seine Art, Bond zu spielen, so gut, dass ich traurig wäre, weil er einfach so gut ist. Klar macht es Spaß, ein Teil davon zu sein, ihn zu synchronisieren, aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Und wir finden gut, wie du Bond sprichst. Dietmar Wunder, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute Abend. Die Stimme von 007.
Dankeschön.
Das in euren Ohren ist die Radio Wissen. Ihr hört eine Stunde Film am Dienstagabend. Eine Menge Bond haben wir heute Abend gehabt in der Sendung. Logischerweise, Film startet am Donnerstag. Ihr wisst, glaube ich, jetzt alles zum Film, was ihr wissen müsst und was ihr noch nicht wisst. Das könnt ihr auf deradiowissen.de nachlesen. Da haben wir jede Menge nochmal zum Film für euch reingestellt. Dann seid ihr überinformiert genug, um den Film gar nicht mehr genießen zu können. Gut, wir haben aber nicht nur Bond in dieser Woche. Es gibt noch was anderes. Und auch beim einen oder anderen von euch wird mittlerweile angekommen sein, dass dieser Herbst und der Winter, dass das diese Jahreszeiten sind, wo viel im Kino passiert. Bond haben wir gehabt, dann haben wir jetzt Tribute von Panem, läuft gerade parallel auch morgen die Weltpremiere in Berlin. Deshalb, weil viele Teile vom letzten Film hier gedreht worden sind, große Weltpremiere also. Und dann gab es da ja so eine Sache, die wäre beinahe gar nicht aufgefallen. Plötzlich, aus heiterem Himmel, einfach so, Marcel Emmel ist hier. Guten Abend erstmal. Jetzt nochmal.
Ja, so.
So, Tag. Ich muss dir ein bisschen Strom aufs Mikrofon geben, sonst funktioniert es nicht. Ja. So, das war wirklich interessant. Du hattest jetzt die Woche auch plötzlich diese merkwürdige Post.
Genau, es war einfach Post, aber da stand gar nicht so viel drin. Ne? Es sollte eine Pressekonferenz geben. Und jetzt festhalten, Wolfgang Petersen war dabei und dann Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers und Bulli Herbig. Mhm. Ich schon große Augen gemacht. Warum das Ganze? War aber streng geheim.
Ja, war streng geheim. Gestern gab es dann die dazugehörige Pressekonferenz. Ja. Was wird dieses ominöse Filmprojekt jetzt?
Das wird ein Remake. Wolfgang Petersen hat 1976 schon mal einen Fernsehfilm gemacht und macht das Ganze jetzt nochmal fürs Kino. Vier gegen die Bank soll es heißen. Der Drehstart ist jetzt schon Ende November in Berlin und wird dann den ganzen Winter durchgedreht. Nach 27 Jahren Blockbustern in Hollywood ist Wolfgang Petersen jetzt wieder in Deutschland und für ihn ist es ein Fest.
Erstmal freue ich mich unheimlich, hier zu sitzen, in Deutschland mal wieder nach langer, langer, langer Zeit. Einen Film in Deutschland zu machen und dann auch noch eine Komödie ist und dann vor allen Dingen mit diesen Herrschaften hier ist etwas ganz Wunderbares und ich bin unheimlich aufgeregt. Freue mich und nach einigen Jahren von Entwicklung und so weiter sind wir soweit, haben, ich glaube, eine irre Besetzung dafür gekriegt.
Tja, das stimmt allerdings, ne? Also irre Besetzung, also das, was wir quasi in Deutschland aufzuwarten haben in Sachen Kino. Für die, die sich an 1976 jetzt nicht mehr so gut erinnern können, was ist das für ein Film, worum geht's da?
Also es geht um vier Typen, die relativ erfolgreich sind. Die haben alle so ein bisschen Geld für später zurückgelegt. Till Schweiger spielt einen Boxer. Bulli, ein Anlageberater. Matthias Schweighöfer ist ein Werbespezialist. Ja, und dann ist er halt noch Jan-Josef Liefers.
Also ich spiele einen abgehalfterten oder etwas in Vergessenheit geratenen Schauspieler.
Der war mal spielt sich also selbst.
Ja,
genau.
Ja, das war natürlich ein Fest für Till, ne? Ja, durch windige Zufälle und Ereignisse verlieren die dann aber ihre ganze Kohle und die planen jetzt eine Bank auszurauben. Es gibt übrigens auch eine weibliche Hauptrolle, die schon feststeht.
Nein, bitte nicht. Sag's nicht.
Alexandra Maria Lara, also auch schon wieder Film ja. Champions League. Mehr sicherlich. Steht dann aber an weiblichen Hauptrollen noch nicht fest.
Also wir wissen aktuell von Kultregisseur Danny Boyle, dass der es gerade ziemlich schwer hat, alle Stars für Trainspotting 2 zur selben Zeit an denselben Ort zu kriegen, weil die vier ständig Filme oder Serien drehen und kaum zur selben Zeit irgendwie können. Kann ich mir bei den vier Hauptdarstellern hier jetzt auch eher schwierig vorstellen.
Ja, das ist schon relativ schwierig, aber es gibt einen Geheimtipp. Du heißt Wolfgang Petersen. Das war zumindest bei Bulli ein ganz großes Geheimnis.
Also er hat die Frage noch nicht gar nicht ausformuliert. Also möchtest du, ich habe mal einfach präventiv Ja gesagt. ich freue mich sehr aufs Catering. Ich bin sehr gespannt, welche Qualität dieses Catering haben wird. Ja. Ich hoffe, da kommt der Hollywood-Einfluss ein bisschen mit rüber.
Da kommt was rüber, ja. Das wirst du sehen. Es wird die 11 O'Clock Suppe geben.
Ja, die 11 O'Clock Suppe, das ist eine Erfindung aller Wolfgang Petersen. Er soll so ein Wachmacher gegen Mittag für die Konzentration sein. Das lernt man offenbar alles in Hollywood. Aber es gibt einen Nachteil bei der Besetzung. Da kennt sich ja auch jeder in Sachen Filmproduktion bestens aus. Ja. Till Schweiger zum Beispiel, ne? Der weiß, dass diese 11 O'Clock Soup auch echt um 11 her muss. Weil ansonsten gibt es ein Meal Penalty, also eine Strafe.
Da gibt es, wenn du um 12 Uhr Lunch stehen hast auf der Dispo und du gehst eine Minute nach 12, musst du eine Strafe zahlen. Ne?
Als Produzent musst du eine Strafe bezahlen, weil du eine Minute oder auch mehr zu spät mit dem Lunch gekommen bist.
Bei uns anders, wenn die Schauspieler zu spät kommen, müssen wir Strafe zahlen in diesem Film.
Ja, auch schön, oder? Strafe zahlen. Also vier Vollprofis am Werk, die sich um die Suppe streiten. Alle auch noch mit Regieerfahrung. Drei davon, Till, Matthias und Bulli, sogar mit ordentlich Kinoregieerfahrung. Ja. Und recht erfolgsverwöhnt. Ist das jetzt die Nummer eher viele Köche verderben den Brei oder funktioniert das?
Ganz schwierige Frage. Ich glaube aber, das passt untereinander schon mal 1A. Das hat man auf der Pressekonferenz gesehen. Du hast gehört, die verarschen sich jetzt schon ohne Ende. Das wird am Set auch nicht besser, glaube ich. Die haben halt Bock, den Film zu machen. Die haben auch Bock, zusammen zu spielen. Matthias Schweighöfer freut sich auch, dass er endlich mal wieder inszeniert wird von einem Regisseur und nicht alles selbst machen muss. Und er hat natürlich auch einen Heimvorteil und hat mit Bulli auch schon über die Abendplanung beim Dreh nachgedacht.
Wir sind ja alle auch Väter. Ich glaube, das kommt auf die Kinder drauf an. Was die, aber du bist ja, ach, wenn du dann hier bist,
ich
hast du ja frei.
Ich hab sturmfrei. Ne? Ich gehe dann in den Zoo.
Ja, endlich mal ohne Kinder in Zoo. Das ist wirklich ein großer Traum. Also die haben Bock, das hat wirklich Spaß gemacht, den zuzugucken. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch als Komödie bestens klappen kann.
Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Wolfgang Petersen und sein Star-Line-Up aus Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers. Wen habe ich vergessen?
Bulli, Alexandra Maria Lara.
Bulli, habe ich, Alexandra Maria Lara. Es wird wahrscheinlich entsetzlich. Entsetzlich schön. Vielen Dank, Marcel Emmel, dass du dir das angetan hast. Gestern diese Pressekonferenz aus heiterem Himmel. Wir wissen jetzt, was die über den Winter zu tun haben. Wir drehen einen Film. Wenn er rauskommt, spätestens dann reden wir drüber. Dienstagabend, eine Stunde Film. Hier ist Inga Hinkamp.
Die Radio Wissen.
Film News.
Scotty, Energie. Es ist doch eigentlich nur eine logische Konsequenz. Warum ist denn da nicht schon früher wer drauf gekommen? Seit Jahren boomen gut gemachte Serien, so sehr, dass sogar aus vielen Filmen erfolgreiche Serien gemacht wurden. Siehe Fargo. Bei Star Trek dagegen war es anders. Nach den vielen Serien kamen zuletzt nur noch Kinofilme heraus und das wird sich jetzt ändern. Auch die Star Trek-Macher besinnen sich auf ihre Wurzeln und arbeiten an einer neuen Serie über die Sternenflotte mit dem berühmten Raumschiff Enterprise. Laufen soll die Serie zuallererst exklusiv im Streamingdienst des amerikanischen Fernsehsenders CBS. Star Trek-Autor Alex Kurtzman, der auch an den letzten Kinofilmen beteiligt war, hat sich schon an die Arbeit gemacht. Über mögliche Schauspieler in den Rollen der Enterprise-Besatzung ist noch nichts bekannt. Die erste Staffel soll aber 2017 laufen. Mr. Sulu auf Warp-Antrieb schalten. Böse Sturmtrupperin, Trupperella, Truppina. Da müssen wir uns gendermäßig aber mal alle an einen neuen Terminus gewöhnen, wie es aussieht, was? Die Schauspielerin Gwendoline Christie hat jetzt nämlich erstmals über ihren Einsatz in Star Wars 7, das Erwachen der Macht, gesprochen. Sie spielt darin Captain Phasma, eine böse Sturmtruppenanführerin, weiblich. Gegenüber Entertainment Weekly meinte die 1,91 große britische Schauspielerin: "Bislang wissen wir sehr wenig über sie, aber ich denke, die Leute finden sie anziehend, weil sie eine sehr fortschrittliche weibliche Figur ist. Wir sehen Captain Phasma und wir sehen das Kostüm und wissen einfach, dass es eine Frau ist, trotz des Sturmtruppenhelms, den auch sie trägt." Ohne Helm kennen wir Gwendoline Christie übrigens aus einer ähnlich ungewöhnlichen Frauenrolle als schlagkräftige Ritterin Brienne in der Serie Game of Thrones. Freitag ist es soweit. Zumindest für die unter euch, die mit Spannung auf die nächste große Computerspielverfilmung warten. Der Megaspiele-Bestseller Warcraft wurde ja verfilmt und am Freitag kommt nun der erste Trailer ins Netz. Dazu gibt es jetzt in der aktuellen Ausgabe des Filmemagazins Empire erste Bilder aus dem Film zu sehen, die zumindest in Sachen Kostüme und Maske sehr neugierig machen auf mehr davon. Die epische Schlacht zwischen Menschen und Orks soll angeblich neue Maßstäbe in Sachen Spieleverfilmung setzen. Die Erwartungen der Millionen von Fans weltweit sind aber auch dementsprechend hoch. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch also jetzt am Freitag über den ersten Trailer verschaffen. Ins Kino kommt der ganze Film Warcraft: The Beginning am 26. Mai 2016.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und die ist genau genommen jetzt vorbei. Das war's für eine Stunde Film am Dienstagabend. Ich bin Tom Westerholt, bedanke mich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Die ganze Sendung zum Nachhören auf dradiowissen.de. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.